Es ist schon mitten in der Nacht, als der Taxifahrer einen Auftrag erhält. Mitten im Nirgendwo wartet ein Mann auf ihn. Bereits von Weitem sieht er ihn an einer Bushaltestelle stehen und sein Aussehen verwundert den Taxifahrer. Sein Fahrgast ist elegant gekleidet und trotzdem ist sein Äußeres ungepflegt. Verschwitzte Haare, schmutzige Hände und ein unangenehmer Geruch umgibt den Fremden. Auch Tage später kann sich der Taxifahrer noch gut an den ungewöhnlichen Fahrgast erinnern, als er die Lokalzeitung aufschlägt und über eine brutale und entsetzliche Tat aus der Region liest. Plötzlich wird ihm eines klar. Sein seltsamer Fahrgast war der Täter. Ein Phantom, das bis heute untergetaucht ist, in einem der rätselhaftesten Cold Cases Deutschlands. Der letzte Urlaub. Tus und Harry Langendonk haben sich schon lange auf ihre Rente gefreut. Endlich können sie ihre Zeit nutzen, um die Welt zu bereisen. Das Ehepaar lebt im niederländischen Delden, nur 20 Minuten von der deutschen Grenze entfernt. Sie führen ein glückliches und ruhiges Leben. Ihr Haus ist voller gemeinsamer Erinnerungsstücke. Sie kümmern sich gern um ihre Enkelkinder und spielen in der Freizeit zusammen Klavier. Ihren gemeinsamen Betrieb haben sie bereits vor einiger Zeit verkauft. Nun mit Anfang 60 wollen sie ihre Rente in vollen Zügen genießen und haben sich dafür ein Wohnmobil gekauft. Am 29. Mai 1997 geht es für die 62-jährige Trus und ihren 2 Jahre älteren Ehemann wieder auf Reisen. Ihr Ziel ist die deutsche Alpenstraße, die sie mit ihrem Camper entlangfahren wollen. Nach ein paar Tagen erhalten ihre Töchter die erste Postkarte ihrer Eltern. Sie sind im baden-württembergischen Sigmaringen. Von dort aus fahren sie weiter zu den Schlössern Neuschwanstein und Linderhof. Alles festgehalten mit ihrem Fotoapparat. Doch nicht die Langendonks werden später ihre Bilder entwickeln und sie in ihr Urlaubsalbum kleben. Es ist die Polizei, die die Reiseroute des Ehepaares genauestens nachvollziehen muss und auf den Bildern jeden noch so kleinen Hinweis sucht, der andeuten könnte, warum der Urlaub der Langendonks solch ein schreckliches Ende nehmen musste. Ihre Reise führt Trus und Harry weiter nach Oberammergau und nach Garmisch, von wo sie einen Brief verschicken. Am 7. Juni 1997 kommt das Ehepaar in der Gemeinde Markartstein im oberbayerischen Landkreis Traunstein an. Gegen 12.30 Uhr betreten sie das Wirtshaus zum Schlossberg, wie eine Kennerin später aussagt. Trotz des schönen Wetters setzen sich die Langendonks nach drin. Harry bestellt Essen, Trus trinkt nur einen Tee. Sie erzählen der Kellnerin, dass sie bereits seit 9 Tagen in ihrem Wohnmobil unterwegs sind und kaufen im Wirtshaus ein Bierglas als Souvenir, bevor sie wieder in ihr Wohnmobil steigen und ins nahegelegene Siegsdorf fahren. Irgendwann zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr rufen sie dort von einer Telefonzelle bei einer Tankstelle zu Hause an. Sie sprechen mit ihrem Schwiegersohn und erzählen, dass sie am Chiemsee sind und hier noch einige Tage bleiben. Nachdem sie aufgelegt haben, tankt das Ehepaar und sie kaufen sich 2 Eis in der Tankstelle. Während ihrer gesamten Reise bezahlen die Langendonks in bar. Sie mögen keine Kartenzahlung und haben dafür extra einiges an Bargeld in Gulden, Francs, Mark und Schilling dabei. Von Siegsdorf fahren die Langendonks weiter, einmal quer durch Traunstein bis zur B304, wo sie auf einem Feldweg ihr Wohnmobil abstellen. Genau am Waldrand des Litzweichener Hölzes. Litzweichen ist nur spärlich besiedelt. Ein paar Bauernhöfe und Häuser befinden sich in der Nähe, sowie ein Flugplatz für Modellflieger. Sonst gibt es nur Felder, Wiesen und den Wald. Warum es Trus und Harry ausgerechnet nach Litzweichen gezogen hat, ist bis heute unklar. Es gibt keine Hinweise darauf, warum sie dort Halt gemacht haben oder ob sie vorher jemand kennengelernt haben, der sie dort an den Waldesrand gelockt hat. Nur eines weiß das Ermittlungsteam. Hier wird das Ehepaar sterben. Der perfekte Mord? Am Nachmittag des 7. Juni werden die langen Dongs gesehen, wie sie am Waldrand ihr Wohnmobil abstellen und Tische und Stühle nach draußen tragen. Menschen, die gerade auf dem Modellflugplatz sind, sehen, dass neben den langen Dongs noch weitere Personen am Wohnmobil sind. Wie viele es genau sind, können sie jedoch nicht erkennen. Ebenso nicht, woher diese kamen oder ob die langen Dongs sie bereits mit ihrem Wagen mitgenommen haben. Einige aus dem Dorf hören laute Stimmen und schließlich auch Schreie aus Richtung des Waldes. Und gegen 18 Uhr hören zahlreiche Zeugen und Zeuginnen Schüsse. Alarmiert sind sie davon jedoch nicht. Sie vermuten, dass ein Jäger im Wald unterwegs ist und dass die Schreie von einem Reh stammen. Dass gerade zwei Menschen in Hörweite von ihrem Dorf brutal ermordet werden, scheint niemand für möglich zu halten. Truss und Harry Langendonk haben sich gegen den oder die Angreifer gewehrt, wie die Polizei später ermittelt. Im Wald finden sie ein Tischbein, das Harry zur Selbstverteidigung im Wohnwagen hatte. Geholfen hat es ihm nicht. Er wird mit einem Kopfschuss hingerichtet, bevor der Täter ihm, obwohl er bereits tot ist, die Kehle durchschneidet. Truss Langendonk trifft eine Kugel in die Brust. Getötet wird sie anschließend ebenfalls durch einen Schnitt in die Kehle. Die Menschen auf dem Modellflugplatz sehen nach den Schreien und Schüssen eine Person am Wohnmobil hin und her gehen. Ein weiterer Grund, warum niemand auf die Idee kommt, den Notruf zu wählen. 2 Stunden steht das Wohnmobil noch am Waldrand, während in Litzweilchen das Leben weitergeht, ohne dass jemand von ihnen ahnt, dass nur wenige hundert Meter von ihnen entfernt gerade 2 Menschen sterben mussten. Und ihr kleines Dorf der Tatort einer der rätselhaftesten Mordfälle in der deutschen Kriminalgeschichte wird. Bis heute stellen sich die Behörden immer wieder die Frage, was gewesen wäre, wenn jemand die Polizei gerufen hätte. Hätten sie den Täter dann längst geschnappt? Hätten sie endlich Gewissheit, warum Truss und Harry Langendonk sterben mussten? Hätten sie endlich Antworten auf ihre vielen Fragen? Doch es hat niemand die Polizei alarmiert. Der erste von vielen Momenten, in denen der Täter unwahrscheinlich viel Glück hatte und somit den scheinbar perfekten Mord begehen konnte. Keine Spuren. Gegen 20 Uhr sehen Zeugen und Zeuginnen Bewegung am Wohnmobil. Jemand lädt die Stühle und den Tisch ein. Es ist der Mörder, der sich Zeit gelassen hat und mehrere Stunden unbemerkt weiter am Waldrand stehen konnte, während 2 tote Menschen vor dem Wohnmobil lagen. Auch das tote Ehepaar lädt der Täter in den Wagen. Die Einsteighilfe des Wohnmobils übersieht er. Diese wird später am Tatort gefunden, ebenso wie das Tischbein, mit dem sich Harry verteidigen wollte. Zwischen 20 und 20.15 Uhr setzt sich das Wohnmobil in Bewegung und lässt Litzweilchen hinter sich. Vermutlich fährt er in Richtung Autobahn. Ein genaues Ziel scheint er nicht zu haben. Er fährt mit dem Wohnmobil und den 2 Toten im Wagen in Richtung Norden. Mehr als 3 Stunden. Höchstwahrscheinlich so lange, bis der Tank leer ist. An einer Waldstraße neben dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost bleibt das Wohnmobil stehen. Im Tank sind nur noch 3 Liter. Fast 300 Kilometer hat es der Mörder unbemerkt hierher geschafft. Mittlerweile ist es nachts. Gegen 0.30 Uhr sehen Menschen, dass das niederländische Wohnmobil dort am Wegrand parkt. Um 0.55 Uhr geht der Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein brennendes Fahrzeug in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost wird gemeldet. Als die Feuerwehr eintrifft, steht es bereits lichterloh in Flammen und die Hitze hat die Verkleidung des Wagens zerstört. Erst bei den Löscharbeiten entdeckt die Feuerwehr im Inneren des Fahrzeugs 2 mittlerweile vollständig verkohlte Körper. Es ist kein gewöhnlicher Fahrzeugbrand. Hier hat jemand versucht, die Spuren eines Doppelmordes zu verwischen. Das Verhalten des Mörders am Tatort gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Den Wagen hat er mit der Gasflasche, die im Wohnmobil war, in Brand gesteckt. Davor hat er jedoch einige Dinge aus dem Wohnmobil entwendet, die er rund um den Fundort entweder wahllos entsorgt oder fallen gelassen hat. Die Reisepässe von Truss und Harry Langendonk liegen im Gras neben dem brennenden Fahrzeug, wodurch die Toten schnell identifiziert werden können. Auch die Kamera des Ehepaares hat er vor dem Brand gerettet. Allerdings hat er den Film rausgerissen. Das Ermittlungsteam kann nicht ausschließen, dass der Doppelmörder auf einem der Bilder drauf sein könnte. Doch die Fotos, die sie retten können, zeigen lediglich Urlaubsaufnahmen der Langendongs. Auch das Portemonnaie findet die Spurensicherung. In ihm sind noch einige Mark- und Guldenscheine. Vermutlich hat es der Täter auf seiner Flucht verloren. Die Ermittlungen gestalten sich als schwierig. Die Flammen haben sämtliche Spuren und vor allem die mögliche DNA, die der Täter im Auto hinterlassen haben könnte, vernichtet. Außerdem ist die Spurensicherung überzeugt, dass der Fundort des Wohnmobils nicht der Tatort sein kann, denn sie finden keine Patronenhülsen. Wo das Ehepaar jedoch getötet wurde, kann sich die Polizei nicht erklären. Dass der Tatort 300 Kilometer entfernt liegt, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand von ihnen. In den nächsten Tagen bestimmt der rätselhafte Doppelmord die regionale Presse und die Polizei bittet um Mithilfe bei der Klärung des Falls. Auch zwei Taxifahrer lesen über die entsetzliche Tat. Sie sind sich sicher, dass sie wissen, wer der Mörder ist. Der unbekannte Fahrgast. Es ist gegen 2 Uhr in der Nacht des 8. Juni 1997, als ein Anruf bei der Taxizentrale in Nürnberg eingeht. Von einer Telefonzelle in Altenfurt, am äußersten Rand von Nürnberg, ruft ein Mann an, der ein Taxi zu einer Bushaltestelle dort bestellt. Um 2.10 Uhr kommt der Taxifahrer an. Er sieht den Unbekannten schon von Weitem. Er trägt einen dunklen Anzug, ein helles Hemd mit Krawatte und er hat schulterlange blonde Haare. Auf den ersten Blick vermutet er, dass der Mann auf Geschäftsreise muss, so wie er gekleidet ist, doch die frühe Uhrzeit verwundert ihn. Der Taxifahrer macht ihm die Beifahrertür auf. Sein Fahrgast schlägt sie jedoch sofort wieder zu und steigt hinten ein. Er will zum Nürnberger Bahnhof. Im Auto erhascht der Taxifahrer ein genaueres Bild auf seinen Fahrgast und ist irritiert. Die Kleidung des Mannes ist elegant, aber gleichzeitig ist er sehr ungepflegt. Er hat schmutzige Hände, verschwitzte Haare und riecht stark nach Schweiß. Erst nach ein paar Kilometern fragt er den Taxifahrer, ob er auch in Francs bezahlen kann. Ein weiterer Grund, warum er sich auch Tage später gut an den Fahrgast erinnern kann. Es ist ein Detail, das auch die Polizei davon überzeugt, dass der Taxifahrer den Mörder von Truss und Harry Langendonk in der Mordnacht gefahren hat. Aus dem gefundenen Portemonnaie des Ehepaares fehlten die Francs und Schelling. Am Nürnberger Bahnhof lässt sich der mysteriöse Mann vom Taxifahrer noch 100 Francs wechseln, bevor er ihn absetzt. Er geht davon aus, dass sein Fahrgast einen Zug nimmt. Doch der Mann geht durch den Bahnhof und nimmt auf der anderen Seite das nächste Taxi. Es ist 2.30 Uhr und der Unbekannte steigt wieder auf der Rückbank des nächsten Taxifahrers ein. Auch ihm fällt der ungepflegte Zustand des Mannes auf. Beide Taxifahrer beschreiben ihn als etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und spricht entweder österreichischen oder bayerischen Dialekt. Der Mann fragt den Taxifahrer, ob er mit Karte bezahlen könne. Dieser verneint, also müsse er in bar bezahlen. Diesmal will er in Schilling bezahlen. Ebenfalls Geld, was aus der Brieftasche der Langendongs fehlt. Ein genaues Ziel kann der Mann dem Taxifahrer nicht nennen. Erst fährt zum Münchner Flughafen, dann zum Bahnhof nach München. Schließlich sagt er ihm, dass er nach Markartstein wolle, die kleine Gemeinde, in der Truss und Harry Langendonk am Tag ihres Todes im Restaurant Mittag gegessen haben. Immer wieder gibt es deshalb während der jahrzehntelangen Ermittlungen den Verdacht, dass der Mörder das Ehepaar bereits in Markartstein getroffen und sie zum Tatort nach Litzweichen gelockt hat. Besonders gesprächig ist der unbekannte Mann auch bei seiner zweiten Taxifahrt nicht. Er erzählt, dass er seine Freundin treffen wolle. So oft wie der Mann allerdings während der Fahrt sein Ziel ändert, kommt dem Taxifahrer diese Aussage seltsam vor. Mittlerweile ist das Taxi mit dem unbekannten Mann seit einer Stunde unterwegs. Sie sind bereits in Chiemgau angekommen, als der Taxifahrer an einer Raststätte halten muss, um sich einen Fahrplan zu kaufen, weil er sich so weit außerhalb nicht auskennt und auch der Fahrgast ihn nicht an ein Ziel lotsen kann. Um 3.41 Uhr hält das Taxi an der Raststätte. Der Fahrgast bleibt im Auto sitzen. Die Raststätte ist videoüberwacht, doch der Taxifahrer hat ausgerechnet so gehalten, dass der Fahrgast auf der Rückbank nicht zu erkennen ist. Abermals hat der mutmaßliche Mörder von Truss und Harry Langendonk das Glück auf seiner Seite. Mithilfe der Landkarte schafft es der Taxifahrer fast bis nach Markartstein. Sie sind bereits auf der Straße, die zum Ort führt, als der Fahrgast erneut sein Ziel ändert. Plötzlich scheint er sich in der Gegend auch sehr gut auszukennen. Er lotst den Taxifahrer durch die Straßen und scheint es ungewöhnlich eilig zu haben, da er immer wieder nachfragt, wie spät es ist. Es ist mittlerweile 5.10 Uhr, als das Taxi mitten auf der Straße an einem Bushäuschen neben einem Wald hält. Hier soll der Taxifahrer den Fahrgast rauslassen. Sie sind am Waldrand des Litzweichner Hölzes angekommen. Nur wenige Meter vom Tatort des Doppelmordes entfernt, von dem zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, dass es sich an diesem Ort ereignet hat. Der Taxifahrer sieht noch, wie der Mann in Richtung des Waldes geht und schließlich im Dickicht verschwindet. Und das scheinbar für immer. Die Suche. Mithilfe der Zeugenaussagen der beiden Taxifahrer nimmt die Polizei die Spur des rätselhaften Fahrgasts auf. Die Aussagen führen sie schließlich an den Waldrand von Litzweichen, wo sie nach Tagen der Ermittlungen den Tatort finden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder zum Tatort zurückgefahren ist, um sich zu vergewissern, dass er keine Spuren hinterlassen hat. Vielleicht hat er noch etwas mitgenommen, was ihn hätte identifizieren können. Gewissheit hat die Polizei doch nicht, was er dort im frühen Morgengrauen gesucht hat. Sicher ist nur, dass er die Einsteighilfe des Wohnmobils und das Stuhlbein, mit dem sich Harry Langendonk gewehrt hat, tief in den Wald getragen und dort versteckt hat. Auch wenn die Polizei nun endlich den Tatort des Doppelmordes gefunden hat, kann er ihnen nicht den erhofften Durchbruch bringen. Mittlerweile sind Tage vergangen. Tage, in denen es unaufhörlich geregnet hat. Jegliche Spuren, die vielleicht noch am Tatort hätten gefunden werden können, wurden vom Regen weggespült. Die Ermittlungen konzentrieren sich zu Anfang vor allem auf Litzweichen und Umgebung. Der Täter scheint sich hier ausgekannt zu haben und irgendwo muss er, nachdem er am Morgen nach dem Doppelmord am Tatort war, untergetaucht sein. Stand vielleicht noch sein Auto oder Fahrrad am Tatort? Oder hat er in der Nähe gewohnt und ist zu Fuß nach Hause gelaufen? Sie sind sich sicher, dass er einen Bezug zur Gegend haben muss. Wenn er nicht selbst hier lebt, arbeitet er vielleicht in der Region oder hat Verwandtschaft. Die Menschen vor Ort werden befragt, Arbeitsplätze und Bauernhöfe durchsucht, doch es gibt keinen Durchbruch. Niemand scheint den Mann zu kennen und niemand passt auf die Beschreibung des Unbekannten. Die Polizei versucht über die Patronenhülsen, die einzige Spur, die am Tatort sichergestellt werden konnte, den Täter zu finden. Sie stammen aus einer Tokarev-Pistole, die in Deutschland eher selten ist und von der sowjetischen Armee genutzt wurde. Es werden die Tokarev, die im Umland im Besitz sind, eingezogen, aber auch hier gibt es keinen Treffer. Keine der mehr als 30 beschlagnahmten Pistolen ist die Tatwaffe. Bis heute wurde sie nicht gefunden. Auch nach Österreich werden die Ermittlungen ausgedehnt. Schließlich konnten die Taxifahrer nicht ausschließen, dass ihr mysteriöser Fahrgast mit österreichischem Dialekt sprach. Doch es gibt wieder keinen Durchbruch. Es vergehen Monate und schließlich Jahre ohne Erfolg. Um die 2000 Hinweise gehen bei der Polizei ein, die sich als falsche Fährte herausstellen, und auch die Belohnung zur Ergreifung des Täters von mehr als 50.000 Euro hat bisher nicht dazu geführt, dass der Mörder gefasst werden konnte. Nicht nur die Ergreifung des Täters, sondern auch sein Motiv gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Mussten Truss und Harry Langendonk sterben, weil es der Täter auf ihr Geld abgesehen hat? Doch wenn es ein Raubmord war, warum hat er wahllos wertlose Dinge aus dem Wohnwagen genommen, die er dann doch nur wegschmeißt? Oder wieso sollte er das gestohlene Geld direkt wieder für mehrstündige Taxifahrten zum Tatort ausgeben? Wurde das niederländische Paar vielleicht wegen eines Streits getötet? Haben sie ihren Mörder bereits beim Mittagessen in Markartstein getroffen? Haben sie sich gut mit dem Mann verstanden und ihn mitgenommen nach Litzweichen, wo es zum Streit gekommen ist? Doch wenn ja, warum sollte der Unbekannte zufällig eine Pistole bei sich haben? Oder hat der Täter aus purer Mordlust getötet? Ist er an diesem sonnigen Sommertag losgezogen, um wahllos zu töten? War das Ehepaar, das am abgelegenen Waldrand Rast gemacht hat, ein Zufallsopfer? Auch das Verhalten des Täters gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Mal geht er strukturiert und zielgerichtet vor, mal völlig chaotisch und kommt nur durch Glück davon. Glück, dass niemand in Litzweichen nach den Schüssen die Polizei verständigt hat. Glück, dass er während er mit zwei leblosen Körpern im Wagen nach Nürnberg gefahren ist, nicht angehalten wurde. Und Glück, weil der Taxifahrer am Rastplatz zufällig so gehalten hat, dass die Überwachungskamera ihn nicht aufgenommen hat. Die Behörden gehen allerdings trotz seines teilweise chaotischen Vorgehens davon aus, dass der Doppelmord an Trost und Harry Langendonk nicht seine erste Tat war. Kaum ein Ersttäter würde direkt zwei Menschen als Opfer auswählen. Auch die Übertötung spricht dafür. Der Täter hat schließlich das Ehepaar nicht nur erschossen, sondern ihnen anschließend auch noch die Kehle durchgeschnitten. Mittlerweile hält es die Polizei auch für möglich, dass es mehrere Täter gibt. Vielleicht war der mysteriöse Fahrgast gar nicht der Mörder des Ehepaares, sondern nur dafür zuständig, den Wagen zu verbrennen und den Tatort zu reinigen, während der Mörder untertauchen konnte. Ebenfalls schließen sie nicht aus, dass der Fahrgast für die Taxifahrten sein Aussehen verändert hat und deshalb trotz seines auffälligen Aussehens bislang unerkannt bleiben konnte. Vielleicht trug er eine Perücke. Und die Polizei hält es für möglich, dass er sich nach den Taten umgezogen hat. Der auffallend elegante Anzug könnte aus Harry Langendonks Gepäck stammen. Ob etwas von der Kleidung des Ehepaares fehlt, konnte nicht festgestellt werden, da alles dem Brand zum Opfer fiel. Bis heute ist die brutale Tat an Trost und Harry Langendonk nicht nur ein riesiges Rätsel, sondern auch ungeklärt. Ein Doppelmord, der durch die Verkettung von Zufällen und Glück dem perfekten Mord gleichkommt. Trost und Harrys drei Töchter sind heute im selben Alter wie ihre Eltern, als sie getötet wurden. Sie teilen ihr Leben in zwei Abschnitte. In das Leben mit ihren Eltern und das Leben danach, das von der Trauer, den vielen Fragen, warum ihre Eltern ermordet wurden, und der Hoffnung, dass die Tat eines Tages doch noch aufgeklärt wird, geprägt ist. Bis heute können sie sich an den Moment erinnern, als sie begriffen haben, was passiert ist. Sie kommen nicht wieder zurück, nie mehr. Das war der traurigste Moment, als wir einsehen mussten, dass diese lieben und intelligenten Menschen, die wir immer um Rat fragten, nicht mehr kommen würden. Einzusehen, dass sie uns und unseren Kindern immer fehlen werden und auch einzusehen, dass unsere Fragen nach dem Warum so lange ins Leere gehen, bis die Polizei den Mörder findet.